Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Wunderschönen guten Abend, Patsche, hier ist die Glanzparade, da ist Thomas Wagner. Thomas, grüß dich.
Hallo Buschi.
Kurzfristig eingesprungen für Wolf Fuß, der anderweitig beschäftigt ist. Es ist ein Wahnsinn, wie du das immer regelst. Da sind wir schon beim Punkt. Bisschen geholfen hat der Mann. Hallo Timo.
Hallo.
Hast du seine Reise gebucht oder was hast du gemacht? Das ist ja wieder zack, zack, zack und dann ist er hier.
Ja, es geht ja über Kontinente bei ihm, aber ich habe mein Bestes gegeben und er ist kurz vor der Sendung hier eingetroffen. Mhm. Muss natürlich auch eine Minute nach der Sendung wieder abhauen. Aber
weißt du noch, Buschi, wir hatten da früher mal einen Kollegen, der hat gesagt, oh mein Kind, hast du eigentlich die Hon-Senator-Karte? Bei Hon wirst du ja aufs Flugfeld gefahren, wenn du die hast.
Da kenne ich mich nicht aus. Ich bin froh, wenn sie mich überhaupt irgendwo mitnehmen.
Senator, Commodore und dann Hon.
Ihr habt ja noch Zeiten mitgemacht, ihr hattet das ganze Flugzeug für euch, habt da drin geraucht und alles, ne?
Das ist jetzt keine Geschichte, ich bin mal geflogen von München nach Basel zu einem Spiel in Freiburg und das war Samstagabend und in der Maschine war ich der einzige Gast. Ich hatte eingecheckt, Reihe 8 oder so, und dann hat die Dame gesagt, sie können gerne in die Business Class kommen. Und dann wurde ich von zwei Stewardessen einfach bis Basel einfach die ganze Zeit umsorgt, es gab was zu trinken, zu essen, es war wunderbar.
Das war ganz normal, nicht Corona-Zeit.
Nee, ganz normal. Das war wahrscheinlich so ein Leerflug zurück oder so. Und ich war der Einzige, der den abends gebucht hatte.
Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, wir schweifen ab. Lass uns über den Klassiker
sprechen. Das hatten wir doch so geplant.
Lass uns über den Klassiker sprechen. Erste Halbzeit so lala, war mein Empfinden zu Hause auf der Couch. Zweite Halbzeit hat mir richtig Spaß gemacht. Was machen wir mit dem Ergebnis? 2-2 Bayern gegen Borussia Dortmund. Meine spontane Reaktion war, haben die Bayern fast mehr von als Dortmund?
Warum redest du so schnell heute? Ist dir das auch gerade aufgefallen?
Ich habe eine Menge vor, das weißt du. Ich prüfe eine Wahnsinn. Menge Themen durch. Ich möchte heute ganz an der Bundesliga und am internationalen Fußball mich abarbeiten. Da muss es ein bisschen dank.
Sehr gut.
Und wenn es einer verarbeiten kann, ist Thomas Wagner.
Also erstens mal würde ich gerne die Frage stellen, ist das überhaupt noch der Klassiker, den wir da machen?
Lass uns ruhig machen.
Nein. Ist es nicht auch ein bisschen künstlich hochgejazzt? Der BVB wird zum zweiten Mal wahrscheinlich nicht unter den ersten vier einlaufen, was ich persönlich schade finde. Das Ergebnis nützt den Bayern, weil der Punkteabstand auf Leverkusen bleibt, wobei Leverkusen mir im Moment auch nicht den Eindruck macht, als wenn sie da nochmal eingreifen könnten. Und Dortmund, haben wir gesagt, bei den 5 Spielen, die sie haben, sie spielen in Bayern und in Leverkusen. Die anderen 3 müssen sie eigentlich eh gewinnen. Freiburg haben sie gewonnen. Dann war der Punkt, bringt Dortmund was? Und die zweite Hälfte war ein gutes Spiel. Und ich finde, beide auf einem ganz guten Niveau. Vor allen Dingen hat mich überrascht, dass der BVB da nochmal zurückkam, nochmal 2-1.
Also ich habe auch gedacht, als Bayern das Spiel gedreht hatte, das war es jetzt. Das gibt eher ein drittes oder ein viertes gegen Borussia Dortmund. Ich glaube auch, dass sie nicht unter die ersten 4 kommen. Aber dann guckt man sich die Punkte an. Timo, wie viel sind es Rückstand? 5 Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz?
27 auf die Bayern auf jeden Fall.
Ja, das ist uninteressant.
Auf die Champions League
guck mal auf Platz 4.
6 Punkte.
6 Punkte Rückstand, noch 5 Spiele. Unmöglich ist es nicht.
Aber du musst ja nicht nur an Leipzig rankommen, du musst ja noch 2-3 Mannschaften überholen. Also das halte ich schon relativ unwahrscheinlich.
Ja, und vor allem, wenn wir über Konstanz sprechen, die ist nicht zwingend vorne bei Borussia Dortmund. Also von daher.
Ich bin jetzt zu Hause gegen Gladbach. Das ist, glaube ich, dann ein ganz wichtiges Spiel, wenn du sagst Richtung Europa League. Mhm. Da kannst du ja letztes Jahr Leverkusen, die haben, glaube ich, auch richtig Kohle gemacht bis ins Finale. Das wäre dann sicher nach der Club-WM ein finanzielles und auch vom Image her ein Trostpflaster.
Und die Bayern, wir kommen gleich noch auf die Champions League zu sprechen. Hinten, also, ach Gott, ich wollte dich was fragen, genau. Die Flanke zu dem Kopfballtreffer. Ich habe gar keinen Bock, einen jungen Torhüter von Busch zu werfen. Aber meine erste Reaktion war, muss Urbich da nicht hin? Der Ball ist lange, lange unterwegs. Er kann ihn im 5-Meter-Raum, kann er zum Ball gehen, er geht gar nicht hin. Ich rede nicht darüber, dass das ein Bock von Kim war, der nicht guckt, was da in seinem Rücken passiert. Aber ist das ein Ball, den ein vor Selbstvertrauen strotzender, erfahrener Keeper einsammelt?
Also ich glaube, ich kenne nur einen jungen Keeper, der den einsammelt. Das ist der jetzt von Frankfurt, Kauasant. Der ist positiv geisteskrank, wie der überall, der platzt vor Selbstvertrauen. Ich finde, man kann Obi da gar keinen Vorwurf machen. Es ist unglücklich, wie er durch die Beine geht. Und
nee, aber ich finde, der Ball, der kommt.
Ich weiß, du meinst den, der in der Luft ist, ob er den holen kann. Ich glaube, wenn er ein bisschen länger spielt, wenn er 2-3 Jahre dabei ist, dann macht er das auch. Und das ist ja das, was wir gesagt haben. Wir haben ihn ja hier auch schon gelobt von all seinen Anlagen. Aber es ist natürlich jetzt auch noch nicht die Ausstrahlung. Alle reden immer vom kommenden Nationalkeeper. Lass den Jungen doch erstmal spielen, dass der nicht die Ausstrahlung wie Neuer hat. Da müssen wir natürlich nicht drüber reden.
Aber er sieht ja im Augenwinkel, dass Kim eigentlich vor Bayer steht. Deswegen ist die Situation gar nicht so brenzlig. Mhm. Natürlich, mit viel Selbstvertrauen kannst du hingehen. Aber der guckt.
Buschi, ich meinte das auch nur wegen durch die Beine. Es sieht natürlich, weil der dann aus dieser Nähe einköpft.
Da kannst du gar nichts
machen. Nein, aber wenn du so knapp, dass du ihm sagst, für die Beine kann er gar nichts, dann ist er so nah am Tor dran, dass deine Frage berechtigt ist. Das wollte ich sagen.
Damit. Das ist vielleicht auch der Folgentitel. Für die Beine kann er gar nichts.
Ist denn heute mit dir wieder los?
Für die Beine
kann er gar nichts. Da habe ich spontan dran gedacht und habe so zu Lisa, ich rede ja dann immer mit Lisa, wenn wir uns das angucken, und ich habe gesagt, so, boah, muss er da nicht hin? Aber einen Vorwurf würde ich ihm tatsächlich auch nicht machen. Ich finde er macht das im Großen und Ganzen auch von der ganzen Ausstrahlung, die er hat, gut. Ich meine, ist, glaube ich, der erste Bayern-Keeper überhaupt, der in seinen ersten 5 Spielen jeweils mindestens ein Gegentor gekriegt hat. Wird ja alles jetzt immer rausgekramt. Und ich finde trotzdem, angesichts der Situation, in die er da reingeschmissen wurde, macht
absolut,
er das richtig
absolut.
Gut.
Ich glaube halt nur, dass man ihm keinen Gefallen damit tut, wenn man immer sagt, das ist der kommende, das haben sie bei Rensing auch gesagt, und er konnte dann irgendwann all diese Vorschusslorbeeren gar nicht rechtfertigen, obwohl er gar nicht so schlecht gespielt hat, galt er dann nachher als gescheitert. Das kann natürlich bei einem jungen Keeper dann auch immer passieren.
Das war ja bei seinem Gegenüber zuletzt so, Gregor Kobel, natürlich älter, aber in der vergangenen Saison hat er ja überragend gespielt. Alle haben gesagt, das ist einer für die Bayern, das ist einer für die internationalen großen Vereine, und diese Saison war ja wirklich gar nichts, ehrlich gesagt. Jetzt im Klassiker sehr gut gehalten.
Ja, bei Kobel sehe ich, oh Gott, jetzt fange ich an, hier über Torhüter zu richten. Aber
für die Beine kann er ja nichts.
So, und da sind wir übrigens beim Punkt.
Ja, gut.
Ich finde tatsächlich Kobel fußballerisch nicht herausragend. Also zu einem absoluten Weltklassemann fehlt mir bei Kobel, egal was er in der Strafraumbeherrschung macht, was er an Reflexen hat. Ich finde, dass er fußballerisch dafür nicht genug
hat. Deshalb glaube ich ihm, dass das System von Kovac ihm entgegenkommt, weil der gar nicht so viel hinten rumspielen möchte. Ich bin ein bisschen anderer Meinung als du. Ich glaube, man kann auch Weltklasse sein, ohne am Fuß Weltklasse zu sein, weil Torwart für mich immer noch die erste Aufgabe hat, hinten das Ding zu halten. Aber natürlich werden sich manche Vereine, die darauf ausgerichtet sind, würden sich sagen, das passt nicht, weil er fußballerisch einer der Schwächsten ist.
Ich glaube, das hängt tatsächlich von der Spielphilosophie ab.
Genau.
Wenn du einen Torhüter als Mitspielaufbauer betrachtest, dann brauchst du natürlich Kategorie.
Hast du in der zweiten Liga übrigens gestern Riemann gesehen? Der hat nach dem Platzverweis, der hat ja 25 Meter vom, also das war wie beim Eishockey, also unglaublich. Aber du hast die Abwehr auch angesprochen von den Bayern. Wenn man es von rechts nach links mal durchgeht, Leimer, der macht das solide, aber ist ja kein gelernter Rechtsverteidiger. Dyer, finde ich schon, der hat eine Ruhe am Ball, fehlt wahrscheinlich
Tempo.
Auf höchstem Niveau das Tempo, genau. Kim, fragt man sich immer noch, wo ist der Kim, der damals in Neapel bester Abwehrspieler war? Vielleicht hat der auch so ein bisschen ein Problem. Südkoreaner sind ja eher so ganz bescheidene Menschen. Ne? Vielleicht bei Bayern musste, glaube ich, als Neuzugang, der 50 Millionen gekostet hat, auch irgendwie um Platz noch ein bisschen dominanter auftreten. Ich finde, er ist nie in die Rolle so richtig reingekommen. Stanisic war auch lange verletzt. Also das ist natürlich schon im Moment, die Defensive ist, glaube ich, das, wo du am meisten Sorgen haben musst, wenn du Bayern-Fan bist.
Ich finde, bei Kim, das hast du schon mal angesprochen, ich finde, er hat sich jetzt echt stabilisiert. Das war jetzt mal wieder eine Geschichte. Jetzt wird wieder diskutiert, dass Kompanie jetzt die Abwehr umstellen soll gegen Inter. Das kannst du ja nicht machen. Also die sollen froh sein, dass sie da noch 4 Leute haben. Und ja, also was ich komisch fand, es steht 2-2 und kurz vor Schluss hat, ich glaube, Groß war so eine unfassbare Chance. Also diese Szenen, dass Bayern dann irgendwie hinten so offen ist, die gab es ja zuletzt halt einfach nicht.
Ja.
Also zuletzt vermehrt, aber in der jüngeren Vergangenheit nicht.
Ja, wir können ja so direkt dann so ein bisschen weiterspinnen und können uns Richtung Champions League orientieren, weil das kann ihnen natürlich auch in Mailand blühen. Sie müssen das Spiel gewinnen bei Inter. Und das heißt natürlich auch da, und dann reden wir jetzt mal über so Dinge wie Tempo hinten, also im Defensivverbund der Bayern nach all den Verletzungen, darf man nicht vergessen, die sie haben. Wie groß siehst du ihre Chancen angesichts dessen, wie sie sich im Moment präsentieren? Sie arbeiten sich ja viele Chancen, vorne arbeiten die sich ja ohne Ende Chancen aus, bei Inter das Ding noch zu drehen.
würde fast sagen, es steht immer noch 50-50. Mhm. Vielleicht, also wenn du Inter vorher gefragt hättest, mit welchem Ergebnis wollt ihr denn zurückfahren, da hättest du denen 2-1 hingelegt, das hätten die natürlich sofort genommen. Also mit dem Heimvorteil musst du dann vielleicht sogar sagen 51-49. Die Bayern haben, glaube ich, bei Inter 3-mal gewonnen in ihrer Historie. Inter ist, das habe ich heute gelesen, so eine ganz kaum zu greifende Truppe. Die spielen jetzt nicht totalen Tempo-Fußball, die sind aber auch nicht diese italienischen Mauerkünstler, obwohl sie in der Champions League eine wahnsinnig gute Abwehr haben. Sie sind halt einfach im positivsten Sinne eine ganz abgezockte Truppe mit ein paar richtig guten Kickern da drin und vorne Martinez und Thuram.
Das Tor, wo Thuram den nur ganz leicht klatschen lässt und er landet aber mundgerecht vor Lautaro und also das war für mich somit einer der geilsten Angriffe in dieser Champions League Saison.
Definitiv.
Also das ist wirklich Wahnsinn. Ganz, ganz großes Kino. Und das macht mir eben auch Sorgen für die Bayern in Mailand, weil das haben die immer mal drauf. Und die Bayern, wie gesagt, müssen das Ding gewinnen, um zumindest mal, wenn sie mit einem Tor gewinnen, in die Verlängerung zu kommen.
Ich finde, was immer ein Aspekt ist, den man nicht unterschätzen darf. Die Bayern haben ja ganz lange zum Beispiel dafür gestanden, dass du gesagt hast, in München schießt eigentlich kaum einer ein Tor. Also wenn du eins gemacht hast, so, dann haben die auch in der Bundesliga teilweise 5-6-0 gewonnen. Jetzt merkst du aber, weil die anderen auch alle wissen, dass die Abwehrprobleme haben, selbst Dortmund nicht in Bestform, die hatten keinen Respekt, es nicht zu versuchen. Und ich glaube, das ist auch schnell weg, dann so eine Angst davor. Und Inter zu Hause hat natürlich schon Möglichkeiten, ne? Und die haben mit Sommer hinten, finde ich, einen sehr, sehr guten Keeper drin. Das hat ja bei den Bayern nicht so gut funktioniert, aber ich finde, das ist ein sehr guter Torwart. Die haben Leute wie Bastoni, dann Acerbi, der ist sicherlich aus so einer alten italienischen Zeit noch übrig geblieben. Das ist eine abgewichste Truppe. Man darf einfach nicht vergessen, vor 2 Jahren im Endspiel gegen City waren die bessere Mannschaft.
Und ja, Sommer ist der Torhüter, der wahnsinnig gut mit dem Ball ist, ne? Am Fuß. Das war Wahnsinn, wie der das gespielt hat.
Ja, weil ich oft schief liege, sage ich das jetzt auch. Ich sage 70-30 Inter Mailand, dass sie weiterkommen. Aufgrund meiner Eindrücke des Hinspiels. Da ist mir übrigens auch tatsächlich egal, wie viele Abschlüsse Bayern hatte. Ich finde das mit den Abschlüssen und Torschüssen eh immer so ein bisschen schwierig. Ich gucke dann eher mal genau hin, was sind wirklich klare Möglichkeiten.
Wobei, wenn das Kane-Ding drin ist, dann kann das Spiel natürlich auch eine andere Richtung.
Ja, genau. Ja, aber hätte Fahrradkette, wie Mutter sagen würde.
Vollkommen richtig.
Ich habe kein gutes Bauchgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist bei dir?
Ich habe es gerade gesagt, 50-50, vielleicht dieses Müh wegen des Heimvorteils für Inter, aber ich finde, es ist total offen. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen auch nachher in der Saisonabschlussbewertung natürlich schon eine große Rolle spielt. Wenn Kompany Meister wird, im Viertelfinale raus und im DFB-Pokal raus, dann würdest du sagen, okay, wir haben den Titel, der uns eigentlich am wichtigsten ist. Aber da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, vor allem, weil du wieder dieses Finale daheim hast. Mhm. Ne? Das schwebt ja wieder überall. Und da wollen sie natürlich unbedingt hin. Und wenn es irgendwie geht, das Ding holen. Ich sage aber auch, Thomas, Demo, will ich nicht ausgrenzen. Sollten sie das noch drehen, dann, glaube ich, können sie den ganzen Weg gehen, auch im Halbfinale gegen Barcelona. Oder glaubst du, dass Borussia Dortmund sich doch gegen Barcelona durchsetzt?
Nee, das glaube ich leider überhaupt nicht. Und ich hätte vorher auch gesagt, oder ich sage es immer noch, dass ich die Bayern auf jeden Fall gegen Barcelona auch mit mindestens 50% sehe. Wobei ich habe jetzt ein paar Spiele von Barcelona gesehen, das ist schon ein geiler Kick, den die da hinlegen. Und alle sagen ja, die verteidigen so total riskant. Aber ich habe schon das Gefühl, dass seit dem 4-1 von Barcelona gegen die Bayern, als die Bayern ja Riesenchancen hatten, da war ja so viel Wiese dahinter. Ja. Seitdem hat Flick schon ein bisschen angepasst. Ja. Freut mich übrigens auch Hansi Flick, Nationaltrainer, das hat ja nicht so gematcht, aber das funktioniert richtig gut, was er da in Barcelona
macht. Ja, das habe ich ja schon 100-mal gesagt. Ich kenne den nicht wirklich gut, aber ich habe ihn 1-2 Mal erlebt und selten in diesem Business-Fußball einen so sympathischen, und das sage ich jetzt auch mal, bodenständigen Weltklasse-Trainer erlebt. Ein super netter, nahbarer Mensch. Und allein deshalb freut mich das. Ich glaube, dem kommt das auch total entgegen. Funktioniert natürlich auch nur, wenn es läuft, diese Lebensweise da in Barcelona. Ich glaube, das ist genau sein Ding. Also guck dem in die Augen und guck dem ins Gesicht und du weißt, sie gewinnen und er hat richtig Freude an der Geschichte. Macht mir total Spaß. Und mir fehlt wirklich jede Fantasie, egal was Borussia Dortmund imstande ist zu leisten, aber 0-4 umzudrehen gegen Barcelona, die ja mit ihrem Tempo immer einen Konter einschmeißen können. Mir fehlt jede Fantasie.
Also die größten Wunder im Westfalenstadion sind ja gegen spanische Clubs damals La Coruña, der erste Auftritt von Lars Ricken in Europa, ne? Malaga.
Malaga, das war Wahnsinn.
Ja, das war Wahnsinn. Wobei, ich glaube, Philippe Santana, der stand, glaube ich, 18 Meter im Abseits, der den darüber gedrückt hat. Ne? Ich war mal da, könntest du dich erinnern, nach dem Finale Bayern gegen Dortmund hat Dortmund im Folgejahr im Viertelfinale sind die gegen Real ausgeschieden. Da haben die in Madrid 3-0 verloren und haben im Rückspiel 2-0 geführt und Mkhitaryan hat aus 5 Meter leere Tor gegen den Pfosten geschossen. Da war Borussia Dortmund, dass ich gesagt, die können selbst 3 schießen. Wenn du 3 schießt, weißt ja, was dann da los ist. Fehlt mir im Moment aber angesichts der für mich fehlenden Extraklasse dieses Kaders die Vorstellungskraft.
Ja, und vor allem eben gerade auch jetzt noch ohne Schlotterbeck, dass sie dann zu Null spielen, wenn sie alles nach vorne werfen müssen, genau, gegen diese Mannschaft. Ich meine, manchmal hat er jetzt auch schon so eine Attitüde, die mir nicht so gefällt, aber fußballerisch, Lamine Yamal, ey, hast du das gesehen, diesen einen Trick, als er über die rechte Seite kam, mit dem rechten, als würde der Ball am Fuß kleben, der zieht den nach außen, dann wieder, ich kann es jetzt gar nicht beschreiben, aber ich hoffe, die Leute haben die Szene noch vor Augen. Der Typ ist absoluter Wahnsinn. Ich liebe es, dem zuzuschauen.
Ja, vor allen Dingen in dem jungen Alter, dann spielt er so eine überragende Europameisterschaft. Dann hast du auch manchmal das Gefühl, dann fallen die in so ein Loch, weil sie denken, sie haben schon alles. Der spielt einfach immer weiter. Ja. Ne? Der hat eine Spielfreude. Wahnsinn. Ja. Und ich fand übrigens trotzdem die Aussagen nach dem Spiel in Barcelona, dass Emre Can sagt, es waren nicht alle für dieses Spiel bereit. Puh, also Champions League Viertelfinale in Barcelona.
Ja, werde ich nie verstehen, wie sowas sein kann. Ob er da nochmal wachrütteln wollte, das war definitiv zu spät dann nach dem 0-4. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich da mehr begeistert am Auftritt von Barcelona. Ich finde Rafinha auch überragend, was der da abliefert. Lewandowski ist nach dir der zweite Hulk, den ich je gesehen habe. Also du bringst eine Menge Power und Kraft.
Ich fange ja nicht mit dem Nachtisch an. Ich esse ganz normal.
Nein, aber das ist der Typ, ist ja, sagen ja auch alle, ne, wer ihn einmal drückt oder so spürt, das ist ein einziger Muskel. Mir wäre jetzt aus dem deutschen Sportjournalismus außer dir kein anderer eingefallen. Also von daher bringe ich das an dieser Stelle mal. Sollen wir noch weiter Champions League oder darf ich ein bisschen über das Topspiel vom Nachmittag am Samstag philosophieren?
Ganz kurz, noch eins würde mich noch interessieren bei der Champions League. Was sagst du denn zu Arsenal gegen Real?
Rice. Sehr gut. Ja, die beiden unglaublichen Freistoßtore. Bei Real ist es anders als bei Borussia Dortmund. Wenn ich einer Mannschaft zutraue, diese Mission Impossible doch possible zu machen, dann ist es Real Madrid. Aber ich kann dir nicht begründen, warum ich in dieser Saison dran glaube, weil irgendwas läuft nicht wirklich rund bei Real. Aber in der Champions League sind sie für diese Wunder da. Aber 0-3. Aber ist Arsenal so unanfällig, dass ihnen nicht was ganz Schlimmes in Madrid passieren kann?
Also als Mannschaft würde ich sagen, glaube ich das nicht. Aber Arsenal hat ja auch so eine gewisse Tragik in der jüngeren Geschichte. Ne? Unter Arsène Wenger die Europapokalfinals verloren, dann scheitern sie, werden glaube ich dreimal Zweiter hintereinander. Die haben ja sowas in Schönheit sterben. Und wie die reagieren, wenn Real ein frühes 1-0 macht, das weiß man natürlich nicht. Aber eigentlich spricht aus meiner Sicht nur die immer wiederkehrende, selbsterfüllende Prophezeiung dafür, weil alle sagen, Real kann das drehen. Also ich finde, Real ist ein...
Ja, das ist der Mythos.
Genau. Das ist ja eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Und gefühlt sind die ja schon 2 Jahre über das Ding drüber. Und dann nachher stehen sie dann wieder mit dem Pokal und du denkst, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Aber 3-0 finde ich schon echt, echt ein Hammer. Ne? Und klar, es ist jetzt so, dass du sagen könntest, früher hast du gesagt, wenn Arsenal ein Tor schießt, muss Real schon 5 schießen. Ja, das gibt's ja nicht mehr. Ne? Es ist wirklich ein Unterschied. Aber Rice, auch die Freistöße.
Na, das war ein Gemälde.
Waren seine ersten Freistöße.
Also der zweite ist Wahnsinn. Wie der Hüdegaard den Kopf zuhält. Ja. Ne?
Also zwei so Dinge, das habe ich noch, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen Spieler habe, der 2 so direkte Freistöße so eingeschweißt hat.
Also ich finde gerade nach den Hinspielen ist es ja wirklich erstaunlich, dass die Mannschaften so ein bisschen auftrumpfen, mit denen gar keiner gerechnet hat. Also Paris zum Beispiel, was haben die alles verloren?
Aber das hat sich im gesamten Jahr 2025 angedeutet. Ja. Das muss man wirklich sagen.
Luis Enrique-Mannschaft.
Genau. die französische Liga lasse ich außen vor, ist Kompost. Also das müssen sie. Also jetzt im Vergleich zu den anderen großen europäischen Ligen, jetzt mal ganz ehrlich.
Aber ich finde schon, dass französische Mannschaften gut ausgebildet
sind. Das ist was anderes, aber die Liga an sich, jetzt mal ganz ehrlich. Aber
Kompost?
Also wirklich.
Ja, okay, das ist
Farmers League.
Okay,
dann
sag bitte Kompostier.
Ja, ich ziehe das zurück. Und das im Land
das von Marc. Auf in der
und das im Land von Marc Chagall.
Ja. Mario Chagall.
Mario? Ich habe die Sendung gesehen, wo du. Ich fand das Bild übrigens sehr schön, Mario Chagall, Mario Götze. Habe ich sofort verstanden übrigens. Die französische Liga müssen sie gewinnen, aber international gab es ja durchaus Zweifel. Ich meine, das war lange kippelig, ob die überhaupt in die Playoffs kommen in der Champions League.
Klar, ja, das Ding in Sieg Stuttgart. In Stuttgart,
genau. So, aber danach ist eine Menge passiert. Ein Beispiel ist Dembélé, das ist ein anderer. Mhm. Das ist ein komplett anderer als in der Hinrunde, sage ich jetzt mal, also im Jahr 24. Und die spielen, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, zumindest den attraktivsten Fußball neben Barcelona.
Aber ne, Arsenal finde ich schon auch.
Arsenal traue ich noch nicht über den Weg.
Ja, klar, aber von den 8, die da sind, das meinte ich.
Arsenal hat halt, also da ist Gabriel verletzt hinten, die haben mit Kivio einer Innenverteidigung gespielt, eigentlich nicht so die eher die Nummer 8
aber dahin. Aber übrigens
aber, auch. Aber Leute, vorne je mehr ich jetzt drüber höre und nachdenke, ich glaube, diesmal erwischt es dann Real wirklich
im
Viertelfinale. Ich glaube schon auch, dass Arsenal das übersteht. Und dann haben wir Arsenal gegen normalerweise PSG im Halbfinale. Und wir hätten wir hätten Inter gegen Barcelona Halbfinale. Also
es wäre zumindest, man kann ja nicht sagen, das sind jetzt Namen, die man dort nicht erwartet. Aber Arsenal und PSG wäre jetzt nicht direkt, hätte ich jetzt nicht direkt da drauf gesetzt.
Inter auch nicht.
Nee, aber Inter ist ja noch nicht da, ne?
Das ist schon das Offenste. Also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Macht Bayern da ein schnelles Tor, fangen die auch ein bisschen an nachzudenken. Ach, was weiß ich. Ja. Freue ich mich übrigens total drauf auf Mittwoch, weil da bin ich wirklich mal wieder. Ich glaube, da werde ich mal wieder daumendrückend vorm Bildschirm sitzen, weil ich. Das gönne ich den Bayern schon, dass sie im eigenen Stadion ins Finale kommen. Da liegt noch ein Halbfinale davor, das ist auch klar. Aber freue ich mich drauf.
Und dieses 0-3 der Königlichen gegen Arsenal bringt uns ja über Umwege auch zu deinem Bundesligaspiel vom Samstag, wo du hin wolltest.
Ja, genau.
Weil nicht flach.
Ja, aber, nee, weil Thomas ist ja für nicht nur ein Fußball-Lexikon, sondern hat auch oft sehr gute Gedanken. Wir werden gleich über Flo Wirtz sprechen, der ja dann sein Comeback gefeiert hat am Samstag. Da haben wir dann die Verbindung zu den Königlichen später. Aber erstmal, Thomas.
Ich meinte eine andere.
Meintest du eine andere?
Ich meinte es. Also Ancelotti, Alonso, Zukunft, das war eigentlich der Weg.
Jetzt müsstest du aber einfach um die Ecke denken können, denn es ist exakt ein Thema. Ich werde es dir gleich erklären. Tut mir jetzt leid, es kommt wieder sehr komisch rüber. Ich erkläre dir gleich, dass das exakt ein Thema ist. Werde ich dir gleich erklären.
Weil die gibt es nur im Doppelpack?
Lass uns erstmal übers Spielerische, übers Fußballerische kommen. Ah. Das war dünn. Das war dünn gegen Union. Super defensiv gearbeitet von Steffen Baumgart und Union Berlin. Aber Thomas, wo sind die alternativen Ideen im Offensivspiel von Bayer Leverkusen?
Also wenn ich denke, dass es keine 8 Wochen her ist, wo Leverkusen gegen die Bayern beim 0-0 gespielt hat.
Komplett dominiert.
Erdrückt fast. Sowas habe ich noch nie gesehen. Seitdem kompletter Strömungsabriss. Seit dem Hinspiel in der Champions League ist da auch was passiert in der Mannschaft. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat diese Eindeutigkeit mit 0-5 den Bayern zu unterliegen.
Ja, viele sagen natürlich auch, es war dann auch schnell der Ausfall, die Verletzung von Wirtz.
Wirtz ist natürlich ein ganz großes Thema. Trotzdem darf man auch ohne Wirtz in Bielefeld gewinnen. Bei allem Respekt vor Arminia Bielefeld.
Vor allem die Art und Weise.
Ja.
Die Art und Weise.
Dann zu Hause gegen Bremen, fast chancenlos in Heidenheim letzte Woche schon Glück gehabt. Also irgendwas ist da passiert. Mhm. Trotzdem spielen sie noch die zweitbeste Saison der Vereinshistorie. Ja. Das ist gar keine Frage. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, wo du weißt, die Bayern haben gegen Inter verloren, die haben Bayern vor der Brust. Dann legst du mit was vor, hätte ja auch sein können. Dann sind es halt nur noch 3 oder 4 Punkte Vorsprung. Und dann fangen noch die Bayern an nachzudenken. Also es war enttäuschend, muss man sagen.
Ja, also ich durfte es, ich hätte jetzt fast gesagt, musste es begleiten in der Konferenz. Und mir ist immer wieder so der Gedanke gekommen, wo ist Plan B? Und nochmal, dass man sich immer entschuldigen muss, übrigens heutzutage auch echt schwierig. Man darf durchaus kritisieren den Status quo, wie Bayer Leverkusen gerade Fußball spielt.
Natürlich.
Weil dann kommt ja schnell immer, ja, aber kannst du nicht vergessen, tolle vorherige Saison, wie du gerade gesagt hast, zweitbeste Bundesliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte. Fakt ist aber auch, dass das, wie du schon angesprochen hast, sehr dünn ist. Man hat schon gesehen, als Wirtz dann wieder da war, das sind 2, 3 Aktionen, dann wird halt der Ball in die Spitze gespielt. Oh nee, heute sagt man in die Tiefe. Mhm, ja? Okay. Die tiefen Bälle werden gespielt. Das macht er wie kein Zweiter. Da hat er einfach ein Auge, da hat er ein Timing, keine Frage. Aber insgesamt, Spielidee, du hast Bielefeld angesprochen, jetzt auch gegen Union Berlin. Da muss doch eine Mannschaft mit dieser Qualität, wie Bayer Leverkusen sie hat, in der Lage sein, Union Berlin zu Hause so zu bespielen, ja, dass sie, sie sind ja noch nicht mal zu klaren Gelegenheiten genau, gekommen.
Aber letztes Jahr war, hat da auch wirklich jedes Rädchen, dann saßt du am Spielfeldrand, wo wir da sitzen bei Sky, und hast du gedacht, das gibt's doch gar nicht, ja, wie die spielen. Das war ja wie mit dem Joystick. Ja, ja. Und es sind auch einzelne Spieler. Xhaka hat anderthalb Jahre auf einem unfassbar geisteskranken Niveau gespielt. Mhm. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, der darf auch nach einer EM dann irgendwann mal durchhängen. Hinkapié finde ich eigentlich ein super Abwehrspieler. Ja, was ist mit denen los? Der eine bringt nichts mehr nach vorne, der andere macht unglaubliche Defensivfehler. Und Andrich zum Beispiel war letztes Jahr auch ein ganz wichtiger Faktor, siehst du relativ wenig. Ja. Ja? Und dann sind wir schon dabei, dass die auch vielleicht, ist auch irgendwo auch ganz menschlich, dass du nach anderthalb Jahren auf dem Niveau mal irgendwie mal ein Stück weit durchhängst.
Absolut. Und jetzt kommen wir zu Wirtz. Und jetzt, damit du mir und deine Fans mir nicht wieder böse sind, ich wollte dich nicht abkanzeln. Aber ich wollte Thomas vorhin schon fragen, ob er glaubt, wenn es für Ancelotti rausgeht in der Champions League. Wahrscheinlichkeit ist hoch. 4 Punkte hinter Barcelona in der spanischen Liga. Den spanischen Pokal lasse ich da jetzt mal außen vor. Das sind die beiden wichtigen Dinge. Geht beides daneben, halte ich es durchaus für möglich, dass die tolle Ära Ancelotti bei Real beendet ist. Dann ist immer wieder die Frage, ist Xabi Alonso der nächste Trainer bei Real Madrid? Und ich bin ein Anhänger der These, Florian Wirtz wird mit Xabi Alonso, wenn der zu Real Madrid geht, mitgehen. Ich glaube das tatsächlich, weil was willst du denn mehr als begnadeter Kicker? Als dass der Trainer, der dich kennt und der, da bin ich mir sicher, auch bei Real auf dich setzt, der geht jetzt dahin und du kannst mit ihm mitgehen. Ja, du hast mir vor der Sendung schon gesagt, vor einer WM, das Jahr vor einer WM, ob man da ins Ausland gehen will. Hey, es sind die Königlichen. Es ist für mich der größte Club der Welt. Dein Trainer geht dahin. Du hast die Chance. Muss er doch eigentlich machen.
Ja, vor allem, der hat auch das Selbstbewusstsein dazu. Ich habe aufgelistet. Also, Frage, Florian Wirtz war angeblich sich im Herbst schon mit allem einig. Die Unterschrift dauert jetzt schon relativ lange. Also, gefühlt wird mit jedem Tag die Chance für Leverkusen, dass er bleibt, kleiner. Erste Option, Alonso bleiben und Wirtz bleiben. Immer noch eine realistische Chance. Fühlt sich noch ein Jahr wohl, ist in der Nähe von zu Hause und wechselt dann irgendwann. Zweite Option, Alonso geht nach Madrid, er geht mit. Würde er ganz sicher machen. Dritte Option, Alonso bleibt in Leverkusen und Wirtz sagt trotzdem, ich möchte jetzt noch mal einen Zwischenschritt machen, bevor ich gehe. Dann kämen die Bayern ins Spiel.
So, jetzt hast es dir endgültig verscherzt. Mit allen Bayern-Fans. Warum? Die Bayern als Zwischenschritt. Jetzt bin ich mal gespannt. So alle rein ins Netz.
Ja.
Du weißt, was jetzt wieder los ist.
Aber damit kann ich leben. Aber als Zwischenschritt auf dem Weg ins Ausland. Mhm. Also, für die Bayern spricht ein Top-5-Club in Europa. Du kannst wunderbar hier in München leben. Und du bist finanziell werden sie sich ausstrecken. Und du spielst vielleicht mit Musiala zusammen, wobei ich glaube, dass das für Wirtz gar nicht, das wird auch viel von außen immer reingetragen. Die beiden sind ja schon wahrscheinlich dann auch Spieler, wo man sagen würde, wir sind auch ein bisschen im eigenen Verein Konkurrenz, wer ist denn sogar der Bessere eigentlich? Und was, und jetzt aufgepasst alle Bayern-Fans, Florian Wirtz hat in der Vergangenheit, ist er nie davon aufgefallen, dass er unbedingt zu den Bayern wollte oder dass er gesagt hat, das ist für mich das Größte. Und ich glaube, wenn du als Spieler mit einem anderen deutschen Verein Meister geworden bist, dann ist das auch schon was wert, weil das natürlich viel schwieriger ist. Trotzdem haben die Bayern immer eine Strahlkraft. Das kann keiner negieren. Zwei andere Alternativen noch. Premier League, Manchester City, Kevin De Bruyne. Hört auf mit seiner Karriere. Das wäre eigentlich dafür der Ideale. Und vielleicht hat Guardiola auch für ihn eine Strahlkraft. Oder trotzdem Liverpool, weil das hat was Mystisches wie Real. Und die könnten auch einen solchen Spieler gebrauchen. Also
jetzt haben wir 5 Optionen.
Genau, Infratest DMAP meldet.
Ja.
30% Leverkusen, 30% Bayern und 40% Ausland. Und da wiederum ist die Verteilung 60-40 für City gegen Real.
Nee, ich gehe da nicht mit. Ich glaube, das ist natürlich nur Bauchgefühl. Ich habe da mit keinem von den Verantwortlichen gesprochen. Ich gehe mit dieser Geschichte, vor allem wenn es jetzt den Wechsel gibt, wenn jetzt im Sommer Alonso zu Real geht, glaube ich, geht Wirtz mit. Das spüre ich irgendwie.
Dann lass uns doch mal
aber, das Ohr. Aber geht, wenn ich das nur sagen darf, geht denn wirklich Alonso zu Real Madrid? Oder ist Real Madrid, dadurch, dass Leverkusen jetzt in der Champions League in die Bayern relativ sang- und klanglos rausgeflogen ist im Pokal, kriegen die da nochmal Zweifel dran? Oder sagen die, nee, das ist einer von uns und der hat letztes Jahr schon bewiesen? Was denkst du?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich von ein paar schlechten Wochen jetzt da beeinflussen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wirtz mag doch nicht ins Ausland. Wer sagt das?
Naja, aber du hast jetzt eben gesagt, dass Wirtz sich nicht dahingehend geäußert hat, dass er voll Bock hätte auf die Bayern, aber das hat er ja auch mit anderen Vereinen nicht gemacht, oder?
Nein, aber er hat ja früher damals in Köln ist er ja deutscher Jugendmeister geworden und sowas. Und es gibt doch Spieler, die sagen, ich habe immer in Bayern Bettwäsche geschlafen oder sowas. Und es gibt welche, die sind davon vielleicht gar nicht so angefixt. Und ich persönlich glaube, ich habe jetzt mit Florian Wirtz nicht über die Bayern gesprochen, ich glaube nicht, dass es für ihn wie für viele andere deutsche Spieler das größte der ist, unbedingt zu den Bayern zu gehen.
Der ist ja mit einer Mannschaft, die nicht Bayern München heißt, deutscher Meister geworden. Genau.
Und das spricht übrigens überhaupt nicht gegen die Bayern, aber es gibt auch welche, die sagen, hey, ich bin jetzt hier mit Leverkusen Meister geworden. Das Nächste, was ich machen möchte, ist, zu einem Club zu gehen, der vielleicht weltweit wie Real, was du gerade gesagt hast, noch eine größere Strahlkraft hat. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Beispiele. Außer Toni Kroos sind viele, die im Ausland gespielt worden, bei uns in der Heimat gar nicht so gewürdigt worden. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, wo sein Fokus drauf
aber
liegt.
Aber wenn ihr beiden euch jetzt mal so ganz frei macht, was wäre denn eure Entscheidung? Ist es dann die Premier League, wo du sagst, hey, da hast du immer volle Stadien und musst nicht irgendwie gegen Valladolid da spielen mal an so einem Samstagmittag? Ja,
da spielst du aber auch gegen Ipswich und Burnley oder sowas. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so lustig. Oder?
Burnley kommt hoch, Ipswich geht runter.
Ja, da hast du natürlich eine größere Affinität, weil du Premier League-Kommentator bist und durchaus ein verheißungsvoller an dieser Stelle, sei das mal erwähnt.
Aber ich sage, das Beste aus seiner Sicht wäre, noch ein Jahr bei Leverkusen zu bleiben. Und danach wechselt er ins Ausland. Und dann gibt es für mich drei Clubs.
Genau.
Real, Barcelona oder Liverpool. Wo ich als Spieler der Klasse von Wirtz hingehen würde. Und wo es auch zu dir passt. Auch Barcelona könnte ich mir wunderbar vorstellen mit der Art, wie die Fußball spielen. So, ne? Und natürlich sind die Bayern immer eine Option, weil sie einer der fünf größten Clubs in Europa sind. Und deshalb ist nur die Frage, hast du Bock, deshalb habe ich Zwischenschritt gesagt, nochmal, oder willst du vielleicht deine Karriere in Deutschland beenden? Das kann ja auch sein. Dann sind die Bayern auf jeden Fall das Naheliegendste. Ja,
was mich, können wir nach der kurzen Pause, die wir gleich machen, drüber sprechen, weil mich das schon auch noch bewegt und du bist ja immer mit deinen Ohren überall unterwegs, dass jetzt doch so oft durchgesteckt wird, Bayern haben mit Familie Wirtz gesprochen, Kontaktaufnahme, der Flirt wird immer heißer. Da frage ich mich ja auch, gibt es da ein Interesse, das zu streuen?
Was würdest du denn sagen?
Ja, ich würde, ach, weißt du was, das machen wir gleich. Wir machen jetzt eine kurze Pause und das ist unser berühmt-berüchtigter Cliffhanger, wenn es gleich weitergeht hier mit der Glanzparade. Was ist da los? Wirtz und vielleicht doch die Bayern? Ist doch wieder Alf.
Geil. Ja.
Was für eine Show. Da wirst du doch verrückt.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Zurück bei der Glanzparade. Wir sind so ein bisschen hängen geblieben. Was macht Flo Wirtz nach dieser Saison? Bleibt er in Leverkusen? Geht er zu den Bayern? Geht er ins Ausland? Geht er mit Xabi Alonso mit? Wenn der denn geht? Viele offene Fragen. Aber es kommt immer mehr zur Sprache. Es wird immer mehr geschrieben. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo gelesen, Vater Wirtz wäre am Tegernsee bei Uli Hoeneß gewesen. Es hätte Gespräche gegeben. Darf ich das glauben? Ist das einfach nur gestreut? Was passiert da gerade?
Also als erstes Mal muss man ja sagen, ich glaube, ganz viele Bayern-Fans können sich gar nicht vorstellen, dass es außer den Bayern noch ein attraktives Ziel irgendwo gibt. Also die gehen natürlich ganz selbstverständlich davon aus. Ich finde, die machen das interessant, gerade die Bayern mit der Aufgabenteilung. Der immer stärker in den Vordergrund kommende, finde ich auch eine angenehme Art und Weise, Dresen, sagt so, wir spekulieren da öffentlich nicht drüber, das gehört sich nicht,
ja.
Aber im Hintergrund der Pate vom Tegernsee, der sagt natürlich schon, ich würde mir den wünschen und Festgeldkonto, aber für den würden wir noch mal investieren und sowas. Ich meine, das hat ja, liebe Bayern-Fans, aufgepasst, das hat ja gute Tradition in diesem Club, dass man die Konkurrenz irgendwie so, ich erinnere mich an den Transfer Miroslav Klose. Mit dem hat man sich 2 Tage vor einem Werder-Europapokal-Halbfinale gegen Espanyol Barcelona in der Tiefgarage eines Hannoveraner Hotels getroffen. Das müsste man mal machen, als Real Madrid mit einem Bayern-Spieler 2 Tage vor einem europäischen Halbfinale zu sprechen. Ne? Bei den Dortmund ist ihnen so lange auf den Sack gegangen, bis man gesagt hat, okay, jetzt kommt nicht nur der Hummels, so holen wir den Götze noch und den Lewandowski, dann könnt ihr euch erstmal sortieren, da am Borsigplatz. Ne? Also das hat ja schon noch ein bisschen Tradition. Und jetzt ist es so, dass man natürlich, glaube ich, auch die Leute ein bisschen mürbe machen möchte. Oh, wir hätten ihn schon gerne, das ist natürlich ein Kokettieren auch mit Wirtz, das macht den stolz. Ja, der Vater war ja schon bei uns und sowas. Ja, ich würde sagen, das ist Bayerns Zermürbungstaktik. Wir werden sehen, wie sinnvoll das Ganze
aber
ist.
Aber weiß denn irgendeiner wirklich, wo die Tendenz
ich von glaub, Flo Wirtz ist? Ich glaube, es weiß keiner. Also Veggie hat eben 5 Optionen genannt. Ja, Eine davon wird es werden. Wir werden die richtige rausklippen.
Ich hätte bis Januar, Februar hätte ich gesagt, er bleibt in Leverkusen. Ich habe mittlerweile große Zweifel.
Mhm. Mal ganz anders. Wir haben ja lange darüber gesprochen, Leverkusen in der Konstellation, so wie die aufgestellt sind, die können über Jahre Herausforderer Nummer 1 für die Bayern sein. Ist das überhaupt eine Gefahr, die aus Münchner Sicht im Moment noch besteht?
Auch ich denke, wenn Wirtz bleibt und Alonso bleiben würde, die Bayern nehmen Leverkusen schon ernst. Das glaube ich. Heute habe ich einen sehr interessanten Beitrag in der Süddeutschen gelesen von Philipp Seldorf, dem geschätzten Kollegen, der gesagt hat, das wäre ja, also wenn jetzt Leverkusen, die sind jetzt gerade so, man hat das Gefühl, es ist wieder ein bisschen Spannung, 6 Punkte zu dem Zeitpunkt. Das war ja vor der Leverkusen-Meistersaison, wäre das ja schon ein Hitchcock gewesen. Und wenn der jetzt geht, Wirtz, dann hast du natürlich Leverkusen erstmal entscheidend geschwächt. Das ist doch gar keine Frage. Der hat dann so mit dem Augenzwinkern gesagt, Mensch, das wäre für die Spannung der Bundesliga auch nicht gut. Es gibt ja auch das Argument, man sagt immer, Wirtz muss dann in der Bundesliga bleiben. Aber da werden die Bayern ja noch stärker, als sie eh schon sind. Ne? Also das ist die entscheidende Personalie, ob Bayer Leverkusen im nächsten Jahr auch wieder davon träumen kann, den Bayern Paroli zu bieten. Finde ich schon.
Okay. Juliane Wirtz spielt ja bei Werder Bremen.
Ich wird ja auch umgarnt, glaube ich, von den von den Bayern.
Du möchtest über Werder Bremen sprechen, ja, weil die nach so einem leichten Durchhänger
Werder Bremen sprechen.
Ja, wir haben auch viele gefordert, ja, glaube ich, da gerade im Netz. Sind wieder da, ne? Also haben jetzt wirklich jetzt in Stuttgart gewonnen, vorher schon ordentlich wieder eingesammelt, aber es war halt auch die Phase, die dazu geführt hat, dass das nicht mehr reichen wird, wahrscheinlich zumindest. Wobei die sind auch noch nicht raus aus dem Rennen,
nee, internationalen
Plätzen. Die haben den Punkt gleich mit Dortmund.
Und die haben ein richtig, richtig gutes, machbares Restprogramm. Ja. Aber das Komische bei Werder ist, ja, die spielen eine super Hinrunde. Ja. Dann sagen alle, wir wollen nach Europa. Dann spielen die einen Scheiß bis zu dem Leverkusen-Spiel, wo du denkst, was ist mit euch los? Und jetzt haben sie, glaube ich, von den letzten 5-4 gewonnen. Ja. Vermeintlich einfaches Programm. Letztes Jahr haben sie nur um 2 Tore Europa verpasst. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Mannschaft jetzt damit umgeht, dass die Chance wieder da liegt. Mhm. Und der Schotter mit dem Bart.
Der Berg. Hat er beide Buden gemacht am Wochenende? Ja. Beide Tore, ne?
Wobei man natürlich auch sagen muss, bei allem Respekt vor Werder, ich fände es, selbst als HSV-Fan, ich fände es cool, wenn Werder mal wieder international dabei wäre. Die rote Karte gegen Woltemade, oder der Platzverweis gegen Woltemade ist natürlich schon echt
hart. Wir haben auch Protest eingelegt. Ich glaube, das wird keinen Erfolg bringen.
Glaube ich jetzt auch
das
nicht.
Das kann keinen Erfolg bringen. Ja.
Aber trotzdem ist das für dieses Spiel natürlich entscheidend gewesen. Ne? Ja. Ich glaube, der VfB ist damit... Also hätten sie gestern gewonnen, hätte ich gesagt, dieser Flow bis zum Pokalfinale und sowas. Aber ich glaube, die wird schwer haben, Platz 6 zu
haben. Ja, und man kann das, wenn man selbst mal auf einem einigermaßen gescheiten Level Sport gemacht hat, ich glaube, jetzt kann man auch nicht mehr komplett verhindern, dass im Hinterkopf ist, unser Hauptaugenmerk ist jetzt diese Riesenchance, und die ist es gegen einen Drittligisten, fertig, Ende aus, den DFB-Pokal in Berlin zu gewinnen und damit in Europa dabei zu sein. Und ich glaube, dass da dann der ein oder andere Punkt liegen bleibt, noch weiterhin in der Bundesliga, bin ich mir 100%ig sicher.
Dann ist es nicht nur, dass du eine Saison rettest, dann ist es sogar eine richtig gute Saison, weil du deinen Briefkopf ändern kannst.
Genau.
Ne?
Und bei Werder, das hätte ich jetzt fast wieder einfach so rausgeblasen, weil mir diese Phase, wo gar nichts, du hast gerade gesagt, sie hätten Scheiße gespielt. Aber stimmt, die haben jetzt die letzten Dinger und die vermeintlich schwierigen auch alle gewonnen. und sind wieder dran. Ne? Also warum nicht noch auf Platz 6 hüppen? Ne? Warum soll das nicht funktionieren?
Vor allen Dingen, es ist ja im Moment auch so tendenziell. Jetzt hast du gedacht, bei Freiburg, die verlieren 2 Heimspiele. Okay, die werden durchgereicht. Jetzt gewinnen die in Gladbach, die vorher gegen Leipzig gewonnen haben, wo wir gedacht haben, boah, das war ein Big Point. Da sagt Kleindienst, wir haben die Einstellung vermissen lassen. Hä? Was ist denn jetzt los? Ja. Mainz, vor 2 Wochen, alle, hey, die kommen in die Champions League. Jetzt hast du das Gefühl, die haben alle zu sehr auf die Tabelle geguckt, um Gottes Willen. Jetzt gewinnen die nicht in Kiel, verlieren in Hoffenheim. Wahnsinn, was da gerade los ist.
Ja, nicht, dass das am Ende doch noch eine Chance für Borussia Dortmund ist, wer weiß. Ja, wobei auf die Champions League, ich glaube tatsächlich, dass Eintracht Frankfurt, die machen das.
Ja, und Leipzig ist im Moment jetzt
und
auch
Leipzig
wieder
stabiler. Und Leipzig kommt auch wieder, ist auch wieder stabiler. Ich glaube, damit haben wir dazu Leverkusen und Bayern. Mhm. Ich glaube, damit haben wir die ersten 4.
Frankfurt gut. Hast du gemacht?
Ja.
Am Donnerstag?
Ich war am Freitag in London. Übrigens die neue White Hart Lane. Ich war noch in der alten. Geiles Stadion, muss man echt sagen.
Gemacht, ne?
Die Spurs auch irgendwie ein cooler Club. Gewinnen zwar auch nichts, aber waren der erste englische Verein, der einen Europapokal gewonnen hat. Du kannst die Patina und die Tradition überall riechen. War glücklich für die Eintracht, aber du hast ein 1-1 gespielt. Es tut mir echt fast leid für Kevin Trapp. Was für ein geiler Typ und geiler Torwart. Aber der hält ja so spektakulär im Moment seinen Vertreter, dass es jetzt auch im Moment keinen Grund gibt.
Aber wie geil bitte reagiert Trapp darauf? Wie geil ist der?
Ist ja auch ein super Typ.
So, dass der sagt, pass auf, auch wenn ich jetzt wieder gesund bin, was... Wow, Schantosch, oder wie sagt
Kauer Schantosch.
Er ist ja unser Halbportugiese. Ja,
Portugiese.
Der hält so gut und Fußball ist immer noch ein Mannschaftssport. Und weißt du, ich glaube den Leuten das nicht immer, wenn die sowas in der Fernsehkamera erzählen. Ich habe mir das Gesicht von Trapp, als er dieses Interview gegeben hat, genau angeschaut und habe gesagt, okay, ich glaube dir das tatsächlich.
Glaube ich immer.
Stellst dich gerade hinten an und sagst, das spielt gerade keine Rolle, ob ich spiele, ob ich wieder reinkomme in die Kiste. Der macht das gut und wir brauchen den Mannschaftserfolg.
Weil das Geile ist, an der White Hart Lane ist ja die Bänke in England sind ja praktisch in die Zuschauer reingebaut und du sitzt als Pressevertreter, sitzt du praktisch auf der Eintrachtbank mit und dann saß ich also 3 Sitze neben ihm und der war schon natürlich am Donnerstag, hast du ihm schon auch angesehen, in der Atmosphäre willst du natürlich spielen.
Ja, klar.
Aber wie du sagst, wie er es gestern dann rübergebracht hat, bin ich total bei dir. Und die Eintracht hat auch in der Rückrunde 1-2 Spiele gehabt, die nicht gut waren, aber die wirkten schon echt stabil. Ikitike, Wahnsinn. Ich habe der englischen Kollegin versucht zu erklären, was ein Palindrom ist. Ich weiß nicht, ob sie es richtig verstanden hat. Aber der ist natürlich in Überform. Und ich glaube auch, dass sie es am Donnerstag ziehen, weil die Spurs einfach im Hinspiel zu viel haben liegen lassen. Das ist ja eigentlich auch fast so eine tragische Geschichte. Die spielen ja nur nach vorn diesen Angeball, aber die gewinnen halt einfach nichts. Ne? Ja,
die stehen auch nicht gut in der
Premier League. Nee, 14. Also, oder was die sehen. Und dann könnte ja die Eintracht im Halbfinale auf Bodø Glimt treffen.
Die haben 2-0 gewonnen.
Gegen Lazio.
Ja.
Und habt ihr den Platz gesehen vor dem Spiel?
Da war 20
cm Schnee. Die haben dann zwar geräumt. Mhm. Übrigens, apropos Europapokal, wir werden ja abends sogar in Österreich gesehen. Rapid Wien steht vor dem Einzug ins Halbfinale, wäre seit 29 Jahren der erste österreichische Club, der ein Semifinale in Europa erreicht.
Kannst du da nicht auch noch irgendeinen Job annehmen? Ich meine, du bist überall.
Ja, mein Freund Thomas Krause ist ja da Co-Trainer, also einer der größten Rohdiamante in Europa. Und wenn sie im Halbfinale spielen, habe ich mich jetzt schon beworben bei meinen Chefs, dass ich da an die Stamford Bridge und nach Wien, West, Hütteldorf, dass ich da hin darf.
Das ist der Wahnsinn. Ja, Eintracht Frankfurt, glaube ich, wird es über die Liga schaffen und wer weiß, vielleicht holen sie sich noch mal die Europa League. Möglich ist das, ne? Also machen einen sehr, sehr guten Eindruck im Moment.
Definitiv. Finale in Bilbao.
Du freust dich schon wieder, ne?
Ja, ich habe noch keine Einteilung, aber das soll ein
schönes... Ja, wen sollen sie denn da als...
Das weiß ich nicht. Da musst du noch mal ganz kurz beim befreundeten Sender musst du noch mal deine
getrennte Kühe... Busche kann da anrufen, das ist kein Problem.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben noch 13 Minuten.
Hast du noch was aus der Bundesliga, was du unbedingt...
Bundesliga würde ich jetzt beenden.
Ja.
Wir können dann schauen, ob wir eure... Hohen Herrschaften der Woche machen.
Ach so, den machen wir ganz schnell. Komm, ja, Buschmann der Woche.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Ja, das ist Giuseppe. Der hat in Giesing ein neues Café aufgemacht. Und ich habe da ein Stück Pistazienkuchen in der Hand. Herr Karlsson, bei der Draufsicht rechts der Hund und davor Pebbles. Und warum ist Giuseppe vom Café Napo in Giesing der Burschmann der Woche? Weil er sensationell mit einem Fauxpas von ihr hier unten, von Pebbles, umgegangen ist. Sie ist, während wir draußen zum Cappuccino saßen und über wahrscheinlich Fußball gefachsimpelt haben, mal kurz ins Café rein, hat die Pistazientorte aus der Auslage sich geschnappt und dafür gesorgt, dass davon nichts mehr zu verkaufen war. Und ich habe noch nie jemanden, der mich also ich war da noch nicht 100 Mal oder so, der so cool, souverän und übermäßig freundlich damit umgegangen ist. Das von ihr hauptsächlich angeknabberte Stück hat er mir da gegeben. Nein, super, super geiler Typ. Und ich habe ihm gesagt, weißt du was, du bist da so easy, cool und freundlich mit umgegangen. Du bist der Burschmann der Woche. Und dann sagt er, ja, in der Glanzparade. Und dann hat er sich noch wirklich geoutet als absoluter Glanzi. Und ohne irgendwas vorwegzugreifen, ob wir hier mal eine größere Sendung in näherer oder fernerer Zukunft machen, Giuseppe wird hier zu Gast sein, wenn wir mal irgendwann mit Publikum was machen sollten. Das ist ja theoretisch möglich.
Möglich wäre ja das.
Ich wollte ihm, Italiener, großer Fußballfan, Glanzi, gut zu Hunden, nett zu Papa. Da war er für mich der Burschmann der Woche. Hat nichts mit Sport zu tun, ihr seht mir das nach.
Sehr, sehr.
Also natürlich.
Geil.
Also
Napo.
Napo. Thomas überlegt schon, wann er da mal hin könnte. Klar. Er hat jetzt den nächsten freien Termin, hat er irgendwann im September.
Ja, aber
September
das können wir dann irgendwann verbinden, wenn er wieder bei uns nächtigt, verpflegt wird und wir gehen am nächsten Tag auf den Berg.
Ey, seine Frau hat für mich Rinderfilet, Wahnsinn.
War sehr lecker. Sollen wir gleich den Wagner der Woche oben drauf machen? Oder?
Nee, das geht jetzt noch nicht.
Das geht noch nicht? Ach so.
Das müssten wir erst vorbereiten.
Okay.
Das dauert seine Zeit.
Dann reden wir über zweite Liga?
Jetzt wäre es allerdings möglich.
Willst du erstmal den Wagner?
Nö, machen wir erstmal zweite Liga.
Erste, zweite Liga. Erste. Erstmal. Ich habe mir deinen HSV angeguckt am Wochenende.
Das war nicht schön.
Und hatte ja viel von dir auch gehört, selbst auch schon immer mal ein bisschen gesehen und auch gesagt, dieses Jahr sind sie dran, dieses Jahr machen sie es. Ich glaube da übrigens auch immer noch dran. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber das gegen Eintracht Braunschweig hat mich fußballerisch überhaupt nicht gekriegt, hat mich nicht angesprochen. Du sagst, das liegt an 2-3 Ausfällen.
Nee. Ich habe also als erstes Mal sage ich, das war ein grottenschlechtes Fußballspiel.
Moment, aber Eintracht Braunschweig gegen den Abstieg kämpfend hat das gut gemacht.
Also erst wollte ich sagen, ein grottenschlechtes Spiel des HSV. Ein überragendes Fußballspiel von Eintracht Braunschweig. Griffig, mutig, Pressing und nach vorne gespielt. Also, dass die auf 15 stehen, absurd nach dieser Leistung. Scherning hatte vorher gesagt, wir wollen die Ersten sein, die hier gewinnen. Bei mir am Mikrofon hat er geschafft. Also Respekt und absoluten Chapeau. Ich habe nur gesagt, beim HSV wäre es wichtig gewesen, wenn die Achse da gewesen wäre. Hat sich Kadunic verletzt, Meffert verletzt, saßen beide auf der Bank, Reis gesperrt, dazu Muheim mit der Waffe Standard. Und du hast gemerkt, der eine wollte pressen, dann gab es gar kein Tempo im Mittelfeld. Es war völlig unorganisiert und man war so in so einer Art Schockstarre. Und deshalb sage ich glaube, der HSV hat genau wie der 1. FC Köln über die ganze Saison viele Verletzte. An dem Abend war es einmal zu viel. Und dann ist natürlich das passiert, wovon du ausgehen kannst. Mein Handy fast explodiert und alles. Oh, ihr kriegt wieder die Flatter Frühling. Und sowas. Der HSV war die beste Mannschaft im März, ist immer noch die beste Rückrundenmannschaft. Und wegen einer Niederlage wäre es jetzt echt fatal, komplett die Nerven zu verlieren. Habe ich auch nicht den Eindruck. Merlin Polzin hat das eingeräumt. Das war richtig schlecht. Das war nicht die Art Fußball, für die wir stehen wollen. Und wir sollten jetzt in Schalke was holen. Das wäre ganz gut. Angesichts der Ergebnisse, ich habe immer gesagt, du musst ein Sechster vorne stehen. Wahrscheinlich steigst du selbst mit 8 oder 59 Punkten fast auf.
Jetzt haben sie 52, 52. Der FC hat 51, genau. Elversberg als Dritter hat 47.
Und Düsseldorf auch 47 und die beiden spielen am Wochenende gegeneinander, Elversberg gegen Düsseldorf.
Aber es ist ja schon so, ich habe ein paar Mal gedacht, Hannover kommt noch mal ran. Ich habe ein paar Mal gedacht, Paderborn ist soweit. Kaiserslautern war dran.
Magdeburg.
Und immer kannst du die Uhr danach stellen, wenn die Chance da ist, richtig zu verkürzen, passiert nichts.
Übrigens, apropos mal Lautern-Nürnberg, ich weiß nicht, wer da reingeguckt, das war ausverkauft. Also die Choreo auf beiden Seiten, da kriege ich ja eine Gänsepelle. Diese Bilder aus der Lautern-Kurve, wir haben früher auf der Gast gespielt und dann gegenüber der Club von Dieben und Legenden. Also das war ja mega. Was für ein Fußballspiel. Das würde ich mir manchmal Samstagnachmittag wünschen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das ist, ich meine, das ist immer diese Diskussion. Ne? Auf der einen Seite, das will jeder haben, diese Atmosphäre. Und auf der anderen muss ich leider dann auch immer ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Die Traditionsclubs, die sich da alle tummeln in der zweiten und zum Großteil ja auch, wer wüsste es besser als du, in der dritten Liga, die sind schon aus Gründen da.
Absolut.
Die haben da schon viel für getan, dass sie nicht Fußball
spielen. Und wenn du 7 Jahre zweite Liga spielst, wie der HSV, dann spielt zwar jeder gegen dich immer noch das Spiel des Jahres, aber du bist dann irgendwann auch ein, wahrscheinlich nicht ganz normal, aber du bist ein Zweitligist. Ne? Und auf der anderen Seite, beim FC ist ja auch, ich höre in Köln immer, boah, wenn wir aufsteigen mit den Leistungen, die sind ja mittlerweile auch alle unzufrieden, wie soll man denn in der Bundesliga bestehen? Da ist es natürlich was anderes, da kommst du als Aufsteiger, da musst du das Spiel nicht machen und der FC hat ja zumindest eine defensive Stabilität, da kannst du sicherlich auch mal ein Spiel gewinnen, wobei das fußballerisch wirklich, weil du auch gerade von Vereinen geredet hast, bei Paderborn, Magdeburg und auch beim HSV, da siehst du so eine Spielidee, der FC macht sehr viel über individuelle Klasse im Moment.
Ich finde ja tatsächlich fußballerisch, steinige mich nicht. Elversberg, richtig gut.
Warum soll ich da gibt es keine Steine für, das ist einfach so.
Das ist einfach so. Die spielen richtig guten Fußball. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber um Gottes Willen, was wollen die in der Fußball-Bundesliga? Hat man über Heidenheim auch immer gesagt, über Holstein Kiel. Wenn ich von einem Momentum sprechen darf, dann ist es für mich im Moment, wahrscheinlich durchs Wochenende begründet, am ehesten bei Elversberg.
Ja. Aber also, Elversberg auch interessant, die waren ja mal Tabellenführer in der Vorrunde, dann sind sie abgerutscht, dann waren sie wieder dran, nochmal abgerutscht, jetzt haben sie in Hamburg einen Punkt geholt, Regensburg 6-0 filetiert und jetzt am Wochenende in Hannover gedreht. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, jetzt fängst du natürlich, du stehst auf Platz 3, jetzt vielleicht fangen die natürlich auch wieder an zu rechnen. Genau. Und wenn man nicht vergessen darf, die fallen immer so runter, Düsseldorf. Die spielen keinen besonders guten Fußball, haben dieses Relegationstrauma. Und ich glaube einfach mit Daniel Thun einen richtig geilen Trainer. Und die haben so eine Zähigkeit, die sind auch immer noch da.
Ja, vor allem da muss man ja wirklich sagen, auch da komme ich wieder zu dem, was für mich im Sport und im Fußball so wichtig ist, was zwischen den Ohren passiert, die weichen Faktoren. Das musst du erstmal so verpacken, ne? Dieses wirklich irrsinnige Nicht-Aufsteigen, dann in der Liga immer mal oben dran zu schnuppern, dann aber wieder auf die Ohren zu kriegen, für viele schon weg gewesen. Jetzt wieder dran, bin ich ganz bei dir, spricht extrem für den Trainer, für Daniel Thun. Also da gebe ich keine Prognose ab, obwohl ich neige schon dazu zu sagen, weil die anderen sich immer die Punkte wegnehmen, auf 1 und 2 sehe ich am Ende den HSV und den 1. FC Köln.
Gut. Seht ihr Bolt in der Hauptstadt?
In Berlin.
Ja, wenn du hier schon Franco rakelst.
Also ich denke, Jonas Bolt ist ja jetzt ein Jahr raus. Also ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Der war bei Olympia in Paris. Der hat sich sehr viele Eishockeyspiele angeguckt. Ich glaube, der hat das auch mal genossen, da raus zu sein aus der Tretmühle. Ich glaube, er hat aber jetzt auch wieder Bock. Und er hat hier in Hamburg eins geschafft, er hat Ruhe in den Verein gebracht, er hat den Verein finanziell saniert, es hat in Sandhausen, hat der Stadionsprecher unten schon hoch, das hat halt gefehlt, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen und ich glaube auch, dass für ihn die Hertha eine Strahlkraft hat.
Das kann ich aber ganz kurz rausfinden, das kostet mich einen Anruf.
Ja?
Da rufe ich den Reschke an, der ist glaube ich ganz dicke mit dem Jonas Bolt und der wird uns wahrscheinlich...
Exklusiv.
Das sieht jetzt gestellt aus, das mache ich jetzt nicht. Da würde ich auch den Michael Reschke, super Typ übrigens, der Michael Reschke, da habe ich immer früher gedacht, ah ja, aus der Fußballbranche und so zurückhaltend und was mackelt der da immer rum. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber mit dem war ich im Januar in Schladming beim Skifahren. Was für ein super Typ und was für geile Geschichten. Daher weiß ich auch, dass er ganz gut mit dem Jonas Bolt ist. Ich hätte ihn jetzt fast angerufen und gesagt, weißt du, ob der Bolt nach Berlin geht?
Aber ich glaube, das würde er dir sofort sagen.
Ja.
Würde
er live kannst du ja nach der Sendung machen, teaserst es hier so an.
Nee, ja, gut. Ging mir gerade so durch den Kopf. Ja. Weil der hat auch vom Jonas Bolt so geschwärmt. Mhm. Also, dass er wirklich
richtig... Der hat den ja, glaube ich, auch so ein bisschen, war ja sein Ausbilder, sein Zögling. Ne? Ja. Mhm.
So.
Soll ich noch... Sind wir schon soweit oder haben wir noch ein anderes?
Ja, ich würde sagen, wir kommen... Also, ihr könntet noch drüber nachdenken, ob ihr 1860 kaufen wollt oder wir gehen Richtung...
1860 muss ich dann auch mal sagen, da ich ja von der Nationalmannschaft bis zur dritten Liga alles immer abreiße. Gestern Mannheim gegen 60, ich war da, ich glaube 16.000 Zuschauer, einfach geil. Sonne in Mannheim, voller Waldhofblock, 3.000 Löwen in weißen T-Shirts mit blauen Handschuhen. Die spielen einfach eine halbe Stunde gestern schlecht, aber die haben gerade das Momentum. Ich habe Patrick Löckner dann habe ich gesagt, 8 Punkte Relegationsplatz, wie sieht's denn aus? 8, wir haben doch ein bisschen mehr Abstand. Sag ich, nee, ich meine nach oben. Also ich glaube, wenn die Saison noch 3 Spiele länger dauern würde.
Nein, eben nicht. Weil du sicher sein kannst, dass sie dann wieder 3 in Folge verlieren würden.
Nein.
So wie die Löwen das immer machen.
Ich sage nur eins. Die werden wahrscheinlich einlaufen, Top 6, Top 7. Alle sagen, jetzt haben wir endlich den Trainer und sowas. Bitte, wenn es in der neuen Saison nicht direkt läuft, nicht direkt am Trainer zweifeln, jetzt mal dabei bleiben. Ja. Also ich würde mich sehr freuen, wenn sie in die zweite Liga zurückkommen würden. Ja.
Und Hasan Ismaik will wirklich verkaufen, ne? Ist tatsächlich so, ne?
Ist eigentlich ein Wunder, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat.
Zusammenlegen?
Ich glaube ja übrigens, der Präsident Robert Reisinger tritt ja Ende der Saison, also vom Amt zurück. Dann geht Ismaik. Vielleicht ist das für den Verein ganz gut, wenn beide weg sind. Weil
die brauchen nur Geld. Ne?
Ja, und er hat sie damals gerettet, aber er hat natürlich auch sich den Zorn vieler Fans auf sich gezogen. Und er und Reisinger, das hat ja menschlich gar nicht gematcht. Ne? Und man sagt ja immer, Koalitionen zerbrechen, weil es mit den Menschen nicht klappt. Vielleicht ist es für die Löwen noch insgesamt eine Chance, auch wenn ich jedem der Einzelnen unterstelle, das Beste für den Verein gewollt zu haben. Es hat nur nicht gematcht.
Ja. Langweilig wird es mit denen nie. Ja. Was hast du denn noch vor, dass du sagst, jetzt können wir
Richtung
Wagner der Woche. Machen wir den Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Rory McIlroy. Was ist das für eine Geschichte? Der hat bis 2014 drei Major gewonnen. Dann ging es nur ums Masters. Da war er irgendwann total auf Siegeskurs und ist dann an einer Bahn total zusammengebrochen. Und ich habe gestern Abend mit meiner Tochter erst Tatort geguckt und dann bin ich rübergegangen. Da hat er ja total schlecht auf Bahn 1 angefangen, Doppelbogey. Und dann Bahn 12. Ich bin dann irgendwann, habe ich gesagt, boah, das ist durch. 5 for Rose und sowas. Werde ich heute Morgen wach? Im Stechen? Wahnsinn. Was der Junge gelitten hätte, wenn er das nicht gewonnen hätte, das ist ja unvorstellbar. Und dann das gestern im Stechen zu machen, also ganz groß. Ich mag ihn auch, ist ein total sympathischer Typ, wie er so rüberkommt. Ne? Und das finde ich eine große Sportsleistung an diesem Wochenende. Und ich habe mit Jonas Friedrich heute Morgen geschrieben, der es ja kommentiert hat. Er hat gesagt, er ist völlig geblättet davon, er ist auch total kaputt. Aber irgendwie hat es ihn auch glücklich gemacht, das gestern miterleben zu dürfen.
Ja, das hat nicht ganz so viele gegeben, die das erreicht haben. Alle Major auf der Golftour zu gewinnen. Er ist der 5. oder 6. Er ist unter anderem Tiger Woods. Jack Nicklaus hat es, glaube ich, auch geschafft. Ne?
Ja. Greg Norman, glaube ich. Ne?
Also die ganz Großen. Mhm. Und es war, du hast angesprochen, der letzte Major-Titel 2014. Also knapp 11 Jahre hat es gedauert, bis er dann diesen Grand Slam der Golfer vollständig gemacht hat. Alle Major mindestens einmal zu gewinnen. Übrigens, zwei Dinge möchte ich noch dazu führen. Justin Rose, wie der dann damit umgegangen ist.
Sportmanship vom Allerfeinsten.
Das ist ganz groß. Und aus deutscher Sicht, Bernhard Lange hat um Zentimeter den Cut verpasst für die letzten beiden Runden in Augusta. Hat das auch zweimal gewonnen, das Masters. Und er hat seine Karriere auf der Pro-Tour beendet. Da möchte ich nochmal sagen, Chapeau, was der Typ für den deutschen Golfsport geleistet hat und wie er da auch sich jetzt verabschiedet hat.
Einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Ich glaube, dass man das viel zu wenig irgendwie in der Öffentlichkeit vielleicht auch gewürdigt hat. Und für diesen letzten Putt da reinzumachen für McIlroy, also nochmal Bernhard Langer, muss ich sagen, wer wüsste das besser als Frank Buschmann? Wir haben uns früher im Hirschgarten heiße Duelle auf der Minigolfbahn geliefert. Und mit Trash Talk, also Buschi, der ist ja nie nervös geworden, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist das, was ich immer meine, mit was zwischen den Ohren passiert. Ne? Da muss man stark bleiben. Aber du hast natürlich aufgrund deiner Wucht, du kriegst ja in jeder Sportart, kommst du ja über Wucht und Biss. Also wie du teilweise die Netze kaputt geschossen hast. Ne?
Und jeder kennt Bahn 18. Und ich habe Nerven Bahn 18. Ja. Ne?
Muss man wirklich sagen, wie er Bahn 18 da teilweise zerstört hat. Also das Netz, wo der mit einem rein muss. Mit einem oder gar nicht, ist da immer, ne? Barfuß oder Lackschuh. Wie sind wir jetzt zum Minigolf gekommen?
Naja, weil wir uns jetzt verabschieden wollten. Das hatte irgendwie so eine...
Ja, ist langweilig wieder, ne?
Golf, nein, wir müssen Minigolf abschieden. Wir müssen.
Ich muss zur Bahn. Du musst zur Bahn. Ja. Nächste Woche an dieser Stelle Wolf Fuß, an der Stelle Thomas Wagner. Wir sehen uns wieder im Mai. Das war die Glanzparade. Danke Timo, danke Thomas. Guten Morgen, Pebbles.
Tschüss.